Feels Disruption Distress. Bernhard Engel und Matthias Wabel reden über den rasanten Wandel in der Wirtschaft. Folge 1. Was tun als Unternehmer, wenn's kracht? Trump, Österreich und die Weltwirtschaft.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Deals, Disruption, Distress. Bernhard Engel, herzlich willkommen. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist seit über 20 Jahren in der Unternehmensberatung tätig und aktuell seit 2 Jahren als Managing Director von Alvarez und Marsal Österreich. Alvarez ist eine New York-based Unternehmensberatung, die sich insbesondere bei Unternehmen in schwierigen Situationen engagiert, und ihr werdet dann angerufen, wenn eine große Herausforderung vor der Tür steht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Matthias, für die Einladung und freue mich schon auf das Gespräch.
Mein Name ist Matthias Wabel. Ich habe mit dem Bernhard bei einem Mittagessen gemeinsam über diese Idee gesprochen. Wir haben uns gefragt, wie kann man eigentlich als Unternehmer mit dem Unerwarteten umgehen? Und zwar insbesondere dann, wenn jeden Tag wie aktuell etwas Unerwartetes passiert. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man solche Situationen angehen kann.
Und wir wollen das für Unternehmer oder auch Entscheider in der Wirtschaft tun, um hier praktische Hilfestellungen zu geben und damit gewisse Leitplanken für solche ungewissen Zeiten zur Verfügung zu stellen.
Deshalb habe ich auch eine kleine Kristallkugel mitgebracht, die jetzt auf unserem Tisch steht und die wir jedes Mal dann befragen werden. Genau. Jetzt ist es so, dass Unternehmer, Unternehmerinnen tagtäglich grundsätzlich mit dem Unerwarteten arbeiten müssen. Das ist in der Natur der Sache. Aktuell ist es aber so, dass jeden Tag was Unerwartetes passiert und viele in der Früh aufstehen und nicht wissen, aha, was ist heute schon passiert. Genau das ist eine Situation, die du seit 20 Jahren kennst und in vielen, vielen Situationen auch angewandt hast. Aus deiner Sicht, was muss jemand machen, um mit dem Unerwarteten, aktuell erhöht Unerwarteten, umgehen zu können?
Also ich selbst habe in der Finanzkrise nach den Anschlägen 2008 quasi mein Handwerk ausgeübt und gelernt. Und da war es sehr wichtig, dass man die Situation, die jeden Tag anders sein konnte, erst einmal objektiviert. Und dann auch im Ungewissen eine Gewissheit implementiert. Und deswegen arbeitet man hier mit Objektivierungsmethoden, wie zum Beispiel eine ABC-Methode, wo man zuerst einmal nach einer 80-20-Regel einmal sich überlegt, was sind wirklich die wichtigen, relevanten Sachen, die ich jetzt erledigen muss, ja, und was sind jene, die für mein Unternehmen die relevantesten und wichtigsten sind. Als Beispiel damals 2008, 2009 war die Liquiditätskrise angesagt. Das heißt, da musste man mal schauen, wie lange ist meine Liquidität noch zu verfügen. Und da musste ich mich nur auf die Liquidität konzentrieren. Also Fokus, Fokus, Fokus. Mhm. Und jene Dinge, die halt nicht mehr 80%, sondern 20, das erste Mal B, 15 sind, die kann man dann schon mal nach ein paar Tagen oder Wochen sogar schieben, und dann die 5%, die überbleiben, die schaut man mal gar nicht mehr an.
Ja. Und welche Managementmethode wählt man? Jeden Tag in der Früh im Teammeeting oder einmal am Nachmittag? Was ist wirklich operativ eine Herangehensweise, die in solchen Situationen funktioniert?
Also wenn es wirklich in der Krise, wenn es mal kracht ist, sollte man einmal schon sehr früh, sagen wir mal 5, 6 in der Früh einmal sortieren, was ist gerade die Situation, die Informationslage, weil danach muss man ja den Tag einteilen. Ja? Mhm. In Krisensituationen trifft man sich im Kernteam normalerweise sehr früh, bevor der Rest des Teams zum Arbeiten beginnt, um hier so eine Sortierung und To-Do-Listen fertig zu machen. Weil sonst ist man immer sozusagen jetzt nicht in front of the curve, sondern man wird von der Curve getrieben, was nicht sehr gut ist in diesen Situationen. Wenn man das strukturiert hat, dann kann man die wichtigsten Sachen zuerst angehen, dann kann man To-Dos verteilen, um eben eine gewisse Struktur in den Tag zu gehen. Bei solchen Krisensituationen arbeitet man eigentlich nur auf Sicht. Ja? Das heißt, man strukturiert einmal jedenfalls nur die nächsten Tage, ja? Und macht keine lange Strategie-Meeting, wo man sich einmal zusammensetzt, um hier sozusagen jetzt den großen Wurf zu probieren, sondern wirklich 80%, was ist das Wichtigste, das das Unternehmen jetzt gerade betrifft, was sagen die Märkte, wenn man ein Unternehmen hat, das sozusagen jetzt Marktabhängigkeiten haben, was sagen meine Wertschöpfungskette, was sind die wichtigsten Produkte, die ich jetzt einmal brauche. Und das ist das, was in solchen Situationen ein Unternehmer als erstes tun sollte und muss.
Jetzt sind wir schon im Operativen und im Kurzfristigen. Der Grund, wieso wir diesen Podcast machen, ist ein anderer. Sozusagen, wir wollen uns beschäftigen mit der aktuellen Wirtschaftspolitik und der Weltsituation, wo ja sehr viel Unerwartetes passiert. Wir haben jetzt ungefähr 150 Tage Donald Trump. Das ist ein Thema, das jeden Unternehmer, jede Unternehmerin jeden Tag beschäftigt. Und vielleicht, um das ein bisschen auf eine abstrakte Ebene zu heben. Oft hat man das Gefühl, man weiß nicht, was passiert. Aber du bist jemand, der sagt, eigentlich ist es schon erkennbar, was passiert und auch wie Trump agiert. Und jetzt meine Frage an dich nach 150 Tagen, was erkennst du? Was ist da an Struktur wirklich da?
Also wenn man jetzt die Verhandlungstaktiken bzw. die Handlungsweisen vom Herrn Trump analysiert, hat er sich in seiner Vorgehensweise nicht grundsätzlich geändert. Ja? Das heißt, er hat diesen Disruption- und Deal-Zugang. Das heißt, er verursacht einmal Disruption, um dann mit Deals sein Fortgehen hier zu verhandeln. Diese Vorgehensweise ist immer die gleiche. Ja? In seinem zweiten Legislaturperiode hat er das sicher sehr strukturiert aufgesetzt. Und daher bedarf es meiner Ansicht nach aus Unternehmersicht die Fähigkeit, sich diesen Grundbedingungen anzupassen. Wenn man sich diesen Grundbedingungen anpasst, dann hat man auch die Fähigkeit, auf diesen immer wiederkehrenden Verhaltensmuster zu reagieren.
Wie macht man das sozusagen? Also man muss da natürlich jetzt beobachten, was er sagt und wie er sagt, aber wenn ich ein Unternehmer bin, wir waren schon beim kurzfristigen, beim operativen täglich in der Früh, wo weiß ich jetzt, wie das Ganze in ein paar Wochen oder ein paar Monaten aussehen wird und wo ich auch meine Ressourcen, meine Prioritäten hingeben soll.
Also als Unternehmen in solchen Zeiten sollte man das sogenannte Kerngeschäft einmal versuchen, dass das automatisch läuft. Weil das sollte von gewissen Disruptoren nicht beeinflusst werden. Idealerweise kapselt man das ab, ja, und hat das am Laufen, ohne dass man auf aktuelle Sachen immer sofort reagieren muss. Das heißt, das ist so meine strategische Entscheidung. Was ist mein Kerngeschäft? Wie schaut das aus? Und wenn das abgekapselt auch funktionieren kann, dann ist einmal das die erste Regel, die man einhalten sollte. On top kann man dann sozusagen jetzt die Opportunitäten sich anschauen. Das heißt, was sind die Möglichkeiten in solchen Zeiten? Wo sind meine Stärken? Und wie kann ich die vorantreiben? Und genauso gut, was sind meine Schwächen? Wie kann ich diese schützen? Weil nach diesem Verhaltensmuster werden diese Schwächen immer wieder beeinflusst werden.
Jetzt ist aber so, dass ich eigentlich ja jeden Tag andere Signale höre und wahrnehme. Und irgendwann muss ich ja dann doch entscheiden, das ist jetzt nur eine kurzfristige Situation und längerfristig wird sich das aber in eine andere Richtung bewegen. Wie mache ich das? Also wann weiß ich, das ist jetzt kurzfristig und das ist langfristig? Kann man das herauslesen? Muss man eine Matrix machen? Wie geht man das an?
Also einen Schritt zurück. Die Verhaltensweisen der Trumpschen zweiten Legislaturperiode sind immer wieder geprägt von Vorankündigungen, wo der Öffentlichkeit mitteilt, was er vorhat, dann zu tun. Ja? So. Hier sollte ich immer wieder die gleiche Analysemethode anwenden, weil nur der Inhalt sich ändert, aber nicht die Art, wie er es mitteilt. Und hier sollte ich für mich heraussuchen, was sind für mich die richtigen relevanten Sachen für mein Unternehmen. Ja? Und das kann man in einer strukturierten Vorgehensweise machen. Ja? Inhaltlich kann das immer was anderes sein. Ja? Einmal betrifft es Middle East, steigt der Ölpreis, sinkt der Ölpreis, was man jetzt zurzeit sehr aktuell sieht. Oder einmal sind es die Tarifankündigungen. Hat das auf meine Wertschöpfungskette Auswirkungen? Habe ich was, das von den Tarifen betroffen ist oder nicht? Das sind die inhaltlichen Sachen, die ich mir heraussuchen muss. Aber die Methode, wie ich das herauskristallisiere, ist immer die gleiche. Und da kann ich Sicherheit in der Unsicherheit finden. Mhm.
Welche Sektoren sind aus deiner Sicht besonders betroffen? Du kennst dich sehr gut aus. Bei Banken, Industrie, Financial Services. Wer könnte aus deiner Sicht in Österreich und Mitteleuropa Gewinner dieser Situation sein? Wer muss sich was überlegen und wer könnte eventuell in Schwierigkeiten geraten?
Nun, jetzt bei den Sanktionen beziehungsweise bei den Tarifankündigungen ist es so, dass zum Beispiel von der Industrien her die Automobilindustrie sehr stark betroffen ist. Hier hat Deutschland natürlich eine sehr starke offene Flanke. Hier war die Reaktion bei der Ankündigung sofort Exporte nach Amerika einzustellen von verschiedenen Marken. Das heißt, die sind sehr stark negativ betroffen. Positiv betroffen sind jene, die Dienstleistungssektor ist neutral oder positiv betroffen, weil er sozusagen jetzt keine Wertschöpfungskette hat, die von solchen Tarifen betroffen ist. Und damit kann man sich eigentlich hier relativ flexibel darauf einstellen und schauen, welche Dienstleistungen sind ja betroffen. Dann könnte die Dienstleistungssektor, zum Beispiel Unternehmensberatung, sagen, okay, das sind Industrien, die betroffen sind. Die brauchen ja Hilfe, biete ich sie an.
Mhm. Jetzt gibt es relativ viele Unternehmen, die Investitionen zurückstellen und abwarten, was sich tut. Ist es aus deiner Sicht sinnvoll, abzuwarten? Oder unter welchen Bedingungen und unter welcher Sicherheit kann man jetzt schon wieder investieren?
Also grundsätzlich sollten sich die Unternehmen darauf konzentrieren, dass sie finanziell solide sind. Wenn sie das nicht sind, dann brauchen sie auch keine Investitionen angehen. Ja? Das heißt, jenes Unternehmen, die nicht finanziell solide sind, sollten zunächst einmal, wie man das so macht, auf Eigenkapital schauen. Kann man hier sozusagen jetzt irgendwelche Strukturen anpassen, dass man hier gewisse Stabilität hat, weil man kann jetzt schon sehen, dass in den nächsten Wochen, Monaten hier diese Instabilität voranhalten muss. Jene, die stabil aufgestellt sind, das heißt eine gute Eigenkapitallage haben, beziehungsweise auch gute Finanzierungssituationen vorweisen, die können durchaus schauen, welche Gebiete sind ein Wachstumsbereich vom eigenen Unternehmen. Habe ich einen gewissen finanziellen Vorrat, hier auch Akquisitionen durchzuführen? Und kann ich die Marktbedingungen nutzen, um hier mal salopp gesagt billig einzukaufen?
Mhm. Wie viel Zeit sollte ein Unternehmen in diesen Zeiten auf Innovationen verwenden? Man kann nämlich jetzt nicht nur sozusagen auf den Markt schauen, sondern man muss ja immer auch neue Produkte, neue Dienstleistungen entwickeln. Was macht man, wenn man nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht?
Also ich würde die Innovationskraft eines Unternehmens grundsätzlich als sehr wichtig beurteilen. Aber in volatilen Zeiten ist natürlich sinnvoll zu schauen, in welche Stoßrichtungen gehe ich sozusagen strategisch hier vor, weil durch die Volatilität im Markt kann ich vielleicht Lücken entdecken, die sonst nicht vorhanden gewesen wären, und dort sozusagen fokussiert zu sagen, okay, habe ich ein Produkt, das ich hier anpassen kann. Daher würde ich eher, würde man sagen, eine Anpassung vorhandener Produkte, die flexibler einsetzbar sind in diesen Zeiten, als sinnvoller sehen, als mittel- und langfristige Innovationsprogramme.
Ich möchte ein bisschen zurückkommen auf den Verhandlungsstil jetzt, weil das ist ja ein wichtiges Thema, um auch zu verstehen, wie es weitergeht und auch wie man Aussagen aus Washington lesen muss. Jetzt gibt es so eine klassische Theorie, es gibt eine Maximalvariante, die man durchsetzen möchte, es gibt eine realistische Variante und es gibt eine Walk-Away-Position, wo man sagt, wenn ich nicht mindestens das erreiche, dann lasse ich es sein. Aus deiner Sicht, oder ich habe ein bisschen das Gefühl, Trump geht aktuell mit 170% in die Verhandlung rein und kommt dann möglicherweise bei 60%, 70%, 80% heraus. Wie siehst du das? Es gibt auch andere Leute, die sagen, es kommt dann am Ende des Tages weniger heraus. Wie siehst du das mit den Verhandlungsmethoden? Das ist jetzt Politik. Welche Methoden verwendet er aus der Wirtschaft? Welche kann man auf die Politik übertragen? Und was kann ein Unternehmer herauslesen aus dieser Art der Verhandlung?
Also grundsätzlich ist ja die politische Methode, jene medial einmal den Weg anzukündigen, sich hier mediale Unterstützung zu suchen, um dann sozusagen jetzt Unterstützung zu haben, eigene Ideen umzusetzen, beziehungsweise die eigene Position zu stärken. In der Wirtschaft kündigt man das nicht vorher an, sondern man überlegt sich strukturiert die Verhandlungsstrategie und kündigt dann das erst an, wenn das überlegt und schon zum Teil umgesetzt wurde. Trump aus meiner Sicht mischt diese zwei Methoden. Er hat sozusagen jetzt einerseits diese mediale Ankündigung, wo er sozusagen jetzt diesen medialen Feedback-Loop nützt, um seine Methoden durchzusetzen. Aber andererseits, während den Verhandlungen übt er sich schon der wirtschaftlichen Tätigkeit, nämlich hier gewisse Minimal- oder Maximal-Varianten vorzuschlagen. Das heißt, er mischt diese zwei Methoden. Ob die besonders effektiv sind, wird man im wirtschaftlichen Rückspiegel sehen. Er mischt jedenfalls politische und wirtschaftliche Methoden. Er kommt ja aus der Wirtschaft ursprünglich und hat daher, wenn wir sagen, in die 80er, 90er Jahre seine großen Erfolge gefeiert. Da hat man halt solche Brachialmethoden noch angewendet. Ob das noch zeitgemäß ist, the history will show.
Würdest du sagen, dass man trotz der unerwarteten Ansagen von Trump einfach weitermachen soll und sich auf seine Stärken verlassen soll? Oder ist doch eine gewisse Vorsicht angesagt und muss man abwarten, wie sich die Sache tatsächlich weiterentwickelt?
Also Proaktivität ist angesagt. Wir vergleichen hier, wie sich Europa und die USA hier verhält. In den USA sind die Unternehmen viel proaktiver. Sie passen sich diesen Bedingungen an und nehmen aktiv an dieser transformativen Kraft teil. In Europa wartet man zum großen Teil ab und sagt, na ja, es wird schon nicht so schlimm werden. Ja? Also ich glaube, dass in solchen Zeiten die Proaktivität sehr sinnvoll ist. Man soll sich nicht sozusagen vorantreiben lassen. Aber Proaktivität heißt, dass man sozusagen jetzt versucht, welche Bestandteile meines Unternehmens gehören zu sogenannten Kerngeschäft, sind abgekapselt, automativ betrieben und welche sind sozusagen jetzt neue Gebiete, Innovationen, die man on top machen kann und welche gehören sozusagen jetzt geschützt, verteidigt, welche sind die Achillesfersen des Unternehmens. Und ich glaube, in dieser Hinsicht soll man sich sehr proaktiv gestalten, soll das sehr genau von sich selbst wissen, von eigenen Unternehmen, um diesbezüglich immer wieder zu mappen, wenn was passiert, wenn es mal kracht, welche Bestandteile sind geschützt, welche muss ich mehr schützen und welche kann ich vorantreiben.
Wo stehen wir da? Wir haben jetzt ungefähr 150 Tage Trump im Amt. Es gibt schon einiges an Aktivität, einiges auch an Carve-outs, an Unternehmensteilen, die möglicherweise abgestoßen werden oder möglicherweise für einen Kauf vorbereitet werden oder Verkauf vorbereitet werden. Erwartest du da für den Rest des Jahres noch mehr Aktivität? Haben sich die Unternehmen bereits sozusagen auf diese Situation eingestellt?
Ja, also ich finde schon, weil noch im Frühjahr hat es eine Schockstarre gewissermaßen gegeben und mittlerweile finden Käufe und Verkäufe sehr große statt. Man wird das dann am Ende des Jahres sehen können, wie das quantitativ dann ausschaut. Aber aus meiner Sicht haben sich Unternehmen zum Großteil schon darauf eingestellt. Schwächere sind damit nicht zurechtgekommen und sind ausgefallen. Aber meiner Ansicht nach haben gerade starke Unternehmen nützen die Chance, hier schon zuzugreifen, Akquisitionen durchzuführen und lassen sich nicht vom lauten Krachen abhalten.
Was passiert mit jenen Unternehmen, die aktuell krachen? Und davon gibt es ja auch einige. Jetzt gibt es die Variante, dass ein Konkurrenzunternehmen das Unternehmen aufkauft, weiterführt oder das Unternehmen geht krachen, sperrt zu und die Konkurrenz übernimmt den Markt bzw. weitet seinen Markt aus. Was ist aus deiner Sicht für einen Unternehmer die vernünftige Herangehensweise?
Also wenn wir uns jetzt einmal auf Österreich fokussieren, hier gibt es sehr gute Tools im Restrukturierungs-Insolvenzverfahren. Mir kann sich ein Unternehmer entscheiden, will ich das mit Eigenverwaltung oder mit Fremdverwaltung machen und je nachdem schauen dann die Quoten für die Verbindlichkeiten aus. Das heißt, das ist ein sehr erprobtes Toolwerk, das ihr zur Verfügung stellt. Es wird heuer und auch letztes Jahr ist es schon vielermaßen angewendet worden und bietet auch internationalen Investoren die Möglichkeit, in dieser Struktur dann zu investieren. Das heißt, selbst wenn es kracht, gibt es in Österreich Rahmenbedingungen, die dem Unternehmer Sicherheit geben, wie er sich hier fortbewegen soll, beziehungsweise auch dritten Investoren auch Möglichkeiten, wie sie einsteigen können.
Wo stehen wir da im Zyklus? Wir sind jetzt das dritte Jahr Rezession beziehungsweise möglicherweise Null. Wachstum voriges Jahr gab schon sehr viele Pleiten. Der Immobilienbereich ist nach wie vor schwach. Es gibt auch Industrien, die relativ sich schwer tun, insbesondere Automotive und teilweise auch Papier, Karton, also Consumer Goods, ist auch nicht ganz einfach. Aus deiner Sicht, wo stehen wir da im Zyklus? 3 Jahre Rezession, geht es jetzt wieder nach oben oder wird die Anzahl der Schwierigkeiten noch zunehmen?
Also wir haben ja jetzt geldwirtschaftlichen Zyklus, haben wir jetzt schon sehr viele Zinssenkungen gehabt. Wir sind über 4 auf rund 2, haben die EZB ihren Zinssatz gesenkt. Das heißt, typischerweise ist eine Immobilienwirtschaft, die sehr abhängig ist vom Fremdkapital, hat jetzt die Möglichkeiten, den Zyklus wieder anzustarten. Ja? Und das passiert auch schon. Ja, auch wenn das Pflänzchen erst sehr zart ist, aber diese Möglichkeiten werden schon genützt. Das heißt, jene, die den Zyklus überlebt haben, solide aufgestellt sind, überlegen sich entweder alleine oder durch Partnerschaften hier wieder neue Akquisitionen zu machen. Es gibt einige Lehren, die sie anwenden, was gut ist. Das heißt, sie finanzieren sich, würde ich mal sagen, fristenkonformer. Das heißt, sie schauen sich sehr genau an, was ist die Underlying, in das sie investieren und welche Fristigkeiten bei der Finanzierung brauchen sie. Also die Kurzfristigkeit, die vor ergangenen Zyklus, der fast 20 Jahre gedauert hat, angewendet wurde, die wird jetzt nicht mehr getan. Da schauen auch sozusagen jetzt die ganzen Marktteilnehmer sehr genau drauf. Ja. So, also das ist einmal die erste Industrie, die einmal schon durch den Zyklus, würde ich mal sagen, durchgegangen ist und wieder anfängt. Ich würde sagen, die es noch am schwersten hat, ist die Automobilindustrie, weil die hat ja schon vorher mit strukturellen Problemen zu tun gehabt, Elektro oder nicht. Ne? Manche haben sich früher angepasst, manche erst später. Die sich später angepasst haben, die wird es vielleicht dann irgendwann nicht mehr geben. Und die sich früher angepasst haben, die haben sozusagen jetzt hier einen Weg voraus. Und insbesondere durch die Inflation, durch die hohe, haben jene, die die Kosten im Griff haben, auch die Möglichkeit, hier Gewinner zu sein. In der Bankenlandschaft, wo natürlich das eine Industrie ist, die Abhängigkeiten von aller anderen Industrie hat. Hier wird sich da zeigen, hat man das Risikomanagement in Griff gehabt? Das heißt, hat man früh genug dort gestoppt bei den Industrien, die in den Zyklus sehr tief reingegangen sind und welche, die das nicht gemacht haben, die sozusagen jetzt haben jetzt auch Kredite in ihrem Buch, die sie abschreiben müssen. Aber grundsätzlich, der Bankensektor ist sehr solide aufgestellt, weil dann durch die Finanzkrise die Eigenkapitalanforderungen sehr hoch sind. Ja? Und dadurch können sie durch diesen hohen Eigenkapitaldecke eigentlich solche, auch wenn wir eine sehr lange Krise schon haben, beziehungsweise Rezession, das sehr gut abfedern.
Vielleicht noch zu den Wachstumsmärkten und Märkten, die Chancen bieten. Österreich war immer sehr eng mit Deutschland verbunden, aktuell auch relativ stark mit den USA, ist stark gewachsen. Osteuropa war vor 20, 25 Jahren natürlich eine ganz große Wachstumsstory, ist ein bisschen weniger geworden. Allerdings könnte es durchaus, sollte sich der Krieg in der Ukraine dem Ende zubewegen, wieder Wachstumschancen geben in Osteuropa. Das heißt, aus deiner Sicht, auf welche Märkte oder auf welche Wachstumsmärkte könnte sich die österreichische Industrie wieder fokussieren?
Also dadurch, dass Osteuropa durch die Bank weiterhin ein sehr solides Wachstum hat. Wir haben im Schnitt 2%, 3% Wachstumsmärkte, weil eben bei manchen Emerging Markets noch immer ein Aufholbedarf da ist, aber selbst in schon sehr gewachsenen Märkten, wie zum Beispiel Polen, die auch jene haben eine sehr schöne, und insbesondere Polen, die sehr nah an der Ukraine liegen, also vermeintlich risikoreich, ist aber die Wirtschaft sehr solide. Warum? Es ist eine hochdigitalisierte Wirtschaft, die sozusagen gut ausgebildete Fachkräfte hat und mehrere Millionen Städte. Das heißt, dort hat man ein Volumen, das Möglichkeiten gibt, einerseits durch Konsum hier die Wirtschaft anzuhalten und andererseits auch die Exporte zu haben. Und daher ist meiner Ansicht nach Österreich schon gut angehalten, den ehemaligen Wachstumstreiber Central Eastern Europe weiterhin im Fokus zu haben. Deutschland wird weiterhin ein Strukturproblem haben, das meiner Ansicht nach kurzfristig nicht lösbar ist. Und daher sollte man sich hier, wenn geht, ein wenig entkoppeln, um dadurch sozusagen halt Spielraum für Wachstum zu haben, weil unsere Wettbewerbsfähigkeit ist in den Rankings sehr weit abgesunken, wenn man uns vergleicht. Schweiz in den letzten Jahren von Platz 3 auf Platz 1 gekommen und wir sind, glaube ich, fast auf Platz 30 gefallen. Also sollten wir uns schon fokussieren. Das heißt, wir haben ein Know-how-Set, um sozusagen jetzt Osteuropa bespielen zu können. Wir können verschiedene Länder dort besser lesen als andere. Und dort, wo wir Nachholbedarf haben, ich würde sagen, wir sind mittelgut in der Digitalisierung, sollten wir versuchen, uns zu fokussieren, das voranzutreiben, um eben auch neue innovative Bereiche wie KI hier den Anschluss nicht zu verlieren.
Wagen wir dann einen Blick in die Kristallkugel 2027. Wie wird sich die Wirtschaft aus deiner Sicht oder wie könnte sich die Wirtschaft im nächsten Jahr entwickeln?
Also ich habe mir mal ein Schlagwort überlegt, nämlich das Schlagwort der Transformations-Champions. Also ich finde, in diesen Zeiten sollte man sich die Agilität des eigenen Unternehmens vorantreiben, wie man auch in der Physiologie des menschlichen Körpers, wenn man hier fitter ist, dann kann man auch ein bisschen Stress aushalten. Unternehmen ist das Gleiche, wenn man eine gewisse Transformationskraft jetzt erarbeitet, weil also ich bin davon überzeugt, ja, dass es nicht mehr so stark auf das Produkt, weil es gibt ja eh schon alles, ne, ankommt, sondern wirklich auf die Agilität. Mhm. Ja, in solchen Zeiten, die sie schon nicht benutzen. Und diese Agilität heißt ja nichts, weil wenn du jetzt anschaust, Amazon ist ja nichts anderes wie ein Logistikunternehmen, das quasi alles digitalisiert hat. Ne? So, das, was sie machen, hat es schon gegeben. Es ist nur quasi anders dargestellt und damit hat er den ganzen Markt gewonnen. Und solche Unternehmen wird es mannigfaltig geben. Ja? In der Private Equity Industrie wird zurzeit viele Dienstleister aufgekauft. Ja? Es gibt ein Übernahmeangebot an einem Big Five oder Big Six global zurzeit, weil man sagt, okay, diese Dienstleistungsindustrie hat Kundschaft, die wird sticky sein. Rechtsberatung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung. Aber wenn man hier innovative Formen wie KI drauflegt, wird es viel effizienter sein und damit die Marge steigern. So, ein drittes Beispiel, was ich extrem spannend finde, man liest jetzt sehr viel über sozusagen die Boomer-Generation, die sozusagen jetzt die in Pension geht. Ne? Das heißt, hier gibt es zurzeit relativ stabile, aber total inagile, wenn das richtige Wort ist, Unternehmen. Das heißt, wenn man hier nur das Toolkit anwendet und das richtig sieht, dann kann man hier sozusagen jetzt sehr viele Unternehmen, die eigentlich gute Produkte haben, aber sozusagen jetzt nicht agil agieren, stark vorantreiben und da kommt ein ganzer Wave in den nächsten Jahren.
Das heißt, das Kerngeschäft muss sitzen, die Umsetzung muss agil sein, digitalisiert und dementsprechend möglicherweise kostengünstig, sprich die Preise werden passen. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die Margen durchaus steigen.
Absolut. Und das bei der vielen Jammerei, die man oft hört, übersieht man das, dass es hier extrem viele Chancen gibt. So viele Unternehmen, die jetzt zur Übergabe bereit sind, ja, wo man mit einem wachen Kopf das übernehmen und umsetzen kann, das sollten unsere Zuhörer durchaus auch interessant finden.
Das heißt, ein Installateurbetrieb könnte durchaus interessant sein.
Absolut. Setzt man das auf ein gutes Rechnungswesenprogramm, digitalisiert man die Abläufe, dann kann man durchaus Installationsbetriebe in ganz Österreich zusammenkaufen und dadurch eine effiziente Plattform machen. Wenn man 10, 15 von ehemaligen Boomers kauft und das gescheit aufsetzt, ist das ein spannendes Geschäft, ohne dass sich das Produkt geändert hat.
Bernhard, für mich bist du eine Art Company Doctor. Ich rufe dich an, wenn I need to fix my company. das hast du viele Male in den letzten Jahren gemacht. Ich habe eine persönliche Frage. Can you fix a washing machine or can you fix a company? What's easier?
Also für mich ist natürlich das Fixing der Company leichter, weil ich davon einfach extrem lange mich damit schon beschäftige und Erfahrung und auch Erfolge hatte. Bei Waschmaschinen eher nicht. Da rufe ich wen an, der sich damit auskennt.
Also das ist das Stichwort. Wenn man sich nicht auskennt, muss man jemanden anrufen und danach fragen.
Ich finde schon.
Ein bisschen Feedback.
Ich finde schon. Das macht ja auch meine Branche aus. Das heißt, dass wir dort gerufen werden, wo sich tatsächlich der Unternehmer oder die Unternehmerin nicht mehr ganz so zurechtfinden und wir vielleicht ein Toolset haben, Neudeutsch, wie man sich sozusagen jetzt da schneller und besser orientieren kann.
Wann brauche ich eigentlich eine Unternehmensberatung?
Also eine Unternehmensberatung brauche ich dann, wenn ein Fall eintritt oder eine Situation eintritt, mit der ich vielleicht noch nicht konfrontiert war und rufe jemanden an, der das schon sehr oft gemacht hat, um eben schneller Lösungen zu bereiten. Ein Unternehmensberater ist keine Innovationsakademie, sondern das sind Leute, die ähnliche Situationen schon oft durchgemacht haben und daher mit ruhigem Kopf und gutem Toolset ein Unternehmen durch solche Situationen durchbegleiten können. Aber ein guter Unternehmensberater verlässt dann das Unternehmen auch wieder und das sollte dann auch ohne den Unternehmensberater weiter gut agieren können.
Also du kannst den Vorstand nicht ersetzen, aber du kannst über eine gewisse Zeit mit dem Vorstand zusammenarbeiten und sich gut ergänzen.
Alvarez speziell ersetzt auch Vorstände für gewisse Zeit. Nehmen wir Interimsmanagement, wo Alvarez ja groß worden ist. Wir sind operational experienced. Das heißt, das unterscheidet auch uns von den PowerPoint-Kriegern dieser Welt, die halt was aufzeichnen und dann sagen, so ist es und akademisch beraten. Das machen wir nicht. Wir setzen uns dort rein, gehen auch ein wenig mehr Risiko ein, aber in Situationen, die wir schon oft durchlebt haben. Und dadurch versuchen wir, dem Unternehmer hier gewisse Sicherheiten zu geben, die in unsicheren Zeiten Möglichkeit geben, für einen mittel- bis kurzfristigen Zeitraum hier Hilfestellungen zum Arbeiten. Aber mittelfristig und langfristig sollte das Unternehmen dann wieder selber können.
Wann bist du zufrieden? Schaust du manchmal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast, setzt du dich dann wieder hin und schaust zurück und denkst dir, okay, was ist draus geworden?
Absolut. Also ich habe mein Leben schon 100 plus Deals gemacht. Das ist sehr schön, weil die sind entweder abgeschlossen oder nicht gemacht worden. Das heißt, da kann man sich durchaus hinsetzen und sagen, das Unternehmen oder die Bank habe ich verkauft oder gekauft oder beziehungsweise beim Kauf beraten. Das kann man sehr gut anschauen. Bei nicht Unternehmenskäufen oder Verkäufen, das heißt, wo es um Transformation geht, ist es schwieriger zu beurteilen. Da muss man hinschauen, geht es dem Unternehmen jetzt besser, beziehungsweise gibt es noch, oder haben sich bestimmte KPIs besser entwickelt, weil wir darauf Einfluss genommen haben. Mhm. Und das ist was, wo man sich sehr wohl hinsetzt, weil es ist ein bisschen so Unternehmensberater-Legacy und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das sind ja auch Credentials, die man dann dem neuen Kunden zur Verfügung stellt und über die man dann spricht. Und das ist meiner Ansicht nach das Allerwichtigste, dass man sich ruhigen Gewissens hinstellen kann und sagen, da habe ich mitwirken dürfen, um Beispiele zu geben, um Referenzen zu geben. Und das tun wir auch und finde ich sehr, sehr wichtig.
Bernhard, der 20.01.2029, sagte dir was?
Ich vermute, das ist die Ende der Legislaturperiode von Herrn Trump, beziehungsweise der Anfang von der nächsten.
Ganz genau. Der 20.01.2029 ist das Ende der Amtszeit von Trump. Und wir wollen einen Blick in die Zukunft wagen und dich fragen, was glaubst du denn, wie die Weltwirtschaft, wie die Welt am 20.01.2029 aussehen wird?
Also ich vermute, dass wir die fossilen Brennstoffe weniger nutzen, weil jetzt schon durch die Volatilität der Märkte, der Krisen im Middle East, die Unternehmen verstanden haben, dass man die Abhängigkeit von Öl und Gas immer als Achillesferse haben wird. Und daher gehe ich davon aus, dass die Unternehmer hier die Abhängigkeiten geringer machen beziehungsweise vielleicht überhaupt nicht mehr in ihrer Wertschöpfungskette haben. Daher blicke ich in die Zukunft und sage, wenn das die Unternehmen hier vorangetrieben haben, dann sind sie auch wieder in der Lage, innovative Produkte zu entwickeln, die die Welt vorantreiben, wo man hier nachhaltig die Welt so gestalten kann, dass wir hier nicht Raubbau an unserem Planeten treiben. Und wir gewisse Konflikte, die zurzeit herrschen, Ukraine, Israel, Iran, dass diese gelöst worden sind und dadurch eine Stabilität in unserem Zusammenleben wieder herrscht, der Wirtschaft ermöglicht, Wachstumsraten, nachhaltige Wachstumsraten zu zeigen und zu entwickeln.
Danke, also durchaus ein vorsichtig optimistischer Ausblick in die Zukunft. Ich hätte jetzt ganz zum Abschluss noch eine Frage und ich möchte das gern Angels Angle nennen und dich fragen, in Österreich gibt es ja seit einigen Monaten eine Regierung, bereits heftig kritisiert. Allerdings gibt es auch viele Dinge, die sie jetzt angestoßen haben und ich möchte dich fragen, was macht Österreichs Regierung aktuell richtig? Welche Signale, welche Maßnahmen wurden bereits gesetzt, die du durchaus als angemessen empfindest?
Also die aktuelle Regierung hat sehr schnell nach 2 bis 3 Monaten ein 2-Jahres-Budget vorgeschlagen und beschlossen bekommen, was sehr positiv ist, weil in solchen Zeiten, wo wir nicht große Wachstumsraten haben, im Gegenteil, in uns in einer Rezession befinden, sind die Mittel nicht in großem Maße vorhanden. Und trotzdem wurde hier ein Budget hinbekommen, das uns ermöglicht, basierend auf diesem Haushalt innovative Möglichkeiten für die Wirtschaft, für die Bewohner unseres Landes zu entwickeln. Und das haben sie unaufgeregt, sachlich und ohne große mediale Auseinandersetzungen hinbekommen. Ich finde, das ist positiv.
Dankeschön, Bernhard.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 4 Wochen, wenn es wieder heißt Deals, Disruption, Distress.
Wenn Sie mehr über die Expertise von Bernhard Engel und der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal erfahren möchten, schauen Sie auf alvarezandmarsal.com.